Und was ich an Longevity so schön finde, ist, dass es dem Ganzen einfach einen größeren Rahmen gibt. Ja, es geht nicht um den Beachbody oder ne, um irgendwas anderes. Es ist einfach, es geht um dein Leben. Ja, es geht um dein Leben und auch nicht um das nächste Jahr deines Lebens, sondern es geht um die nächsten Jahrzehnte deines Lebens. Ganz ehrlich, wenn ich damals gewusst hätte, wie viel mehr Energie, wie viel mehr Kraft, wie viel mehr Stärke ich haben würde, wenn ich diesen Lifestyle schon früher angenommen hätte, ich hätte es ja früher gemacht.
Dieser Podcast wird unterstützt von unserem Partner Comdirect.
Hallo und herzlich willkommen im finanziellen Podcast Schwungmasse. Mein Name ist Alicia und ich darf heute mit der lieben Dr. Kathi Ernst sprechen. Kathi ist mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Berlin, hat studiert und promoviert, bereits in 8 Ländern gelebt, 12 Jahre für McKinsey gearbeitet und 2018 die Female Health Company Oya GmbH gegründet. Bis Ende 2024 war sie dort auch als Geschäftsführerin tätig, ist jetzt Boardmember. Außerdem Mitglied des Vorstands des Deutschen Startup-Verbands, Podcast-Host von Lifestyle of Longevity, gemeinsam mit ihrer Co-Gründerin Christine Zeller. Und ganz frisch haben die beiden zu diesem Thema auch ein Buch herausgebracht. Herzlich willkommen, liebe Kathi. Ich freue mich, dass du heute hier bist.
Hallo, ich freue mich auch auf das Gespräch.
Man hat es im Intro schon gehört, es gibt so einige Themen, über die wir heute sprechen könnten. Wir haben uns jetzt mal eins rausgepickt und wollen vor allem auf deinen beruflichen Weg gucken, prägende Steps kennenlernen und natürlich auch wissen, wie du deine Persönlichkeit, dein Mindset, deine Familie bei all diesen Stationen und sicherlich auch Herausforderungen an der einen oder anderen Stelle hast mitwachsen lassen. Was war denn das Mutigste, was du bisher gemacht hast?
Also ich finde es immer ein bisschen schwer zu beantworten, die Frage, und die wird häufig im Kontext mit Gründen gefragt, weil man irgendwie davon ausgeht, dass Gründen so wahnsinnig mutig sei. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, wenn man nicht aus einer finanziellen Sicherheit oder vielleicht als alleinerziehender Elternteil gründet, ist das unfassbar mutig, weil da setzt man quasi alles auf eine Karte. Bei mir war das so, ich habe ja gegründet, da war ich schon 12 Jahre bei McKinsey gewesen, ich hatte mir finanzielle Rücklagen gesichert, ich hatte einen Partner, der mich bei der Kindererziehung unterstützt hat, aber eben auch natürlich finanziell ein zweites Einkommen mit reingebracht hat. Für mich war das eher so, ja, ist doch mega, probiere ich das einfach ein Jahr mal aus und wenn es so richtig schief geht, kann ich ja immer noch aufhören. Also mein Empfinden war nicht, dass das Gründen das Mutigste war, was ich jemals gemacht habe. Ich glaube, das Mutigste war, was ich hier gemacht habe, ist wahrscheinlich immer wieder zu beschließen, Wünschen und Träumen nachzugehen, auch wenn da ganz offensichtlich Hindernisse sind. Und das fängt an bei so Sachen wie sich zu entscheiden, Unternehmensberaterin zu sein, obwohl man Flugangst hat. Ja, und total klar ist, man steigt jede Woche in mindestens 2 Flugzeuge. Jedenfalls war das so, als ich angefangen habe zu beraten. Heutzutage fahren wir, glaube ich, da deutlich mehr Bahn. Aber damals war das so, es war klar, mindestens 2-mal die Woche fliegen. Aber es war immer wieder diese Entscheidung und das finde ich schon mutig zu sagen, okay, da habe ich eine Sache, wo ich ein Hindernis habe, etwas, wo ich zurückgehalten werde, eine Sache zu machen, auf die ich so richtig Bock habe und das lasse ich nicht zu, sondern ich mache das irgendwie trotzdem. Das finde ich, solche Entscheidungen immer wieder zu treffen, finde ich mutig.
Ja, die kommen ja dann wahrscheinlich auch immer wieder. Und jetzt rückblickend zu deinem Weg, gab es wahrscheinlich auch verschiedene Aspekte, die deinen Weg geformt haben. Welche Faktoren haben vor allem deine Entscheidungen beeinflusst, dann auch den Schritt beispielsweise aus der Beratung in die Gründung zu gehen?
Also grundsätzlich bin ich jemand, der sehr vielseitig interessiert und begeistert ist. Und ich schaue immer, dass ich möglichst viel von diesem Leben irgendwie mitnehmen kann, ja, an Erlebnissen. Ein Freund von mir hat das letztens in einem Podcast mit mir als Erlebnisdichte bezeichnet, ja, dass ich versuche, mein Leben sehr erlebnisdicht zu gestalten und nicht nur das Leben an sich, sondern auch jeden Tag, ja. Und da gibt es zum Beispiel das Konzept von Misogi, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das kommt aus der japanischen Kultur und ist so ein bisschen verwestlicht worden, jetzt muss man sein. Aber das kommt von diesem Gedanken, dass man nicht das Leben einfach so an sich vorbeiziehen lassen sollte, ist vielleicht zu stark gesagt, aber dass viele Menschen diesen Wunsch haben und das ist etwas, was mich total stark beeinflusst. Ich möchte nicht, dass ich irgendwie sehe, ach, das ist jetzt einfach an mir vorbeigegangen. Es ist einfach mit mir passiert und ich habe nicht alles rausgeholt, was ich hätte rausholen können. So. Und das kann man auf sozusagen am letzten Tag, wenn man da liegt und das Leben zieht an einem vorbei, da kann der Moment natürlich kommen. Aber bei mir ist es so, dass ich mich das in sehr deutlich kürzeren Intervallen frage, ja. So, was ist eigentlich diesen Tag passiert? Was ist eigentlich diese Woche passiert? Was hat eigentlich dieses Jahr ausgemacht? Und ich glaube, daher ist es schon immer wieder das Suchen nach dem neuen Abenteuer, ist, glaube ich, zu hoch gegriffen, weil das schon, das sind nicht Sachen einfach nur für den Dopaminkick oder so, sondern was sind wirklich die substanziellen Sachen, die ich jetzt erleben möchte, die gerade nicht da sind? Wo sind vielleicht die Stellschrauben, die gerade nicht richtig passen und wie kann ich das besser machen? Ich gebe mich nie zufrieden mit dem Status quo meines Lebens, meiner Arbeit, der Situation, sondern es ist immer wieder ein Suchen nach dem Besseren, nach dem Interessanteren, nach dem, ist nicht da doch noch irgendwas oder wollen wir nicht doch noch dieses Erlebnis noch mit einstreuen oder diese Idee? Also es ist, ich glaube, das ist etwas, was mich sehr stark ja antreibt.
Viele würden wahrscheinlich sagen, dass sie aber auch Routinen und dann ja auch eine gewisse Sicherheit in dem, was sie haben, was sie kennen, schätzen. Das hört sich jetzt bei dir nicht so an. Woher nimmst du so diese Motivation, den inneren Antrieb? Einerseits wahrscheinlich aus deiner Persönlichkeit, so habe ich es jetzt herausgehört, aber was macht dich so neugierig, immer noch was Neues lernen und entdecken zu wollen?
Also ich kenne kaum jemanden außer Christine, die so viele Routinen hat wie ich. Ich liebe Routinen. Ja, also mein Tag ist voll mit Routinen und ich glaube, nur wenn du diese Routinen hast, diese feste Basis, kannst du überhaupt dir erlauben, fundamentale Sachen in Frage zu stellen, weil du musst ja von einem festen Fundament kommen. Wenn du alles überall nicht fest ist und alles in der Luft und alles verhandelbar, ja, ich glaube, das artet dann eher im Chaos aus. Also das kann ich mir wiederum nicht so vorstellen. Ich finde, das widerspricht sich eigentlich gar nicht. Es ist, ich habe wahnsinnig viele Routinen. Ich probiere immer wieder neue Sachen aus, um sie dann zu routinieren, ja. Also häufig ist es so ein neues Probieren und Sachen, die dann gut sind, passen, mir gut tun, Spaß machen, interessant sind, die versuche ich dann sozusagen als Routine irgendwie mit aufzugreifen, ob das jetzt eine tägliche Routine ist oder eine jährliche Routine, sei mal dahingestellt. Aber das ist eben, ich glaube, diese Mischung macht's. Ja, die Sachen, die gut sind, zu schauen, wie man die möglichst ohne großen Aufwand als Routine etabliert und aber immer wieder auf der Suche sein nach neuen Erlebnissen.
Okay, und das dann bestenfalls auch wieder festigen und zur neuen Routine machen.
Ja, genau, also kommt natürlich drauf an. Man kann ja jetzt nicht sagen, weiß ich, manche Sachen sind neue Sportarten, die man zum Beispiel auch probiert und wenn es Spaß macht, macht man die weiter oder irgendein neues Ernährungsverhalten oder sowas, ja. Da gibt es natürlich andere Sachen, die man ausprobiert, wie eine Reise in ein fremdes Land. Das wird ja jetzt nicht zur Routine, ja, also, aber man kann dann schon sagen, ah, das hat uns in der Form, weiß nicht, total Spaß gemacht oder irgendwas war da besonders gut, weil wir, weiß nicht, in der Ferienwohnung waren und statt nach einem Hotel, ganz doofes Beispiel, dann ist das anscheinend the way going forward. Lass uns das mal weitermachen. Also es ist schon immer wieder das Lernen aufgrund des Erlebten. Und das hängt natürlich zusammen, all das, was ich bis jetzt erzählt habe, mit sehr viel Selbstreflexion. Ja, also es ist wirklich, ich setze mich sehr viel mit mir selber auseinander, mit meinen Gefühlen, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen eigenen Herausforderungen, weil du kannst ja nur den Status quo, was halt nicht passieren darf, ist, dass du deinen Status quo beurteilst auf Basis dessen, wie der Status quo von anderen Leuten zu sein scheint. Ja, also dass man quasi sagt, so, wie ist es jetzt? Ah nee, es sollte eher sein wie das von der und der Person, die ich auf Social Media sehe, die 15 Sekunden deren Lebens, so muss man jetzt auch sein, sondern es ist einfach eine dauerhafte Selbstreflexion mit den eigenen Werten. Ja, so, ne, sich immer wieder hinterfragen, ist das werteorientiert, was ich gerade mache? Entspricht das dem Lebensideal, was ich habe? Hat sich das Ideal verändert vielleicht? Da muss ich dementsprechend was anpassen. Ja, es ist schon sehr viel Reflexion gefragt.
Welche Station auf deinem bisherigen Lebensweg hat dich am meisten geprägt und warum?
Meinst du jetzt persönlich oder beruflich? Also geprägt?
Gern beides. Manchmal geht das eine ja auch mit dem anderen einher.
Ja, also ich hatte ja bis jetzt ja nur zwei. Ja, daher ist es wirklich schwer, das so zu sagen. Ich war ja sehr lange in beiden meinen Rollen oder in beiden Unternehmen, für die ich gearbeitet habe. Das erste waren ja die 12 Jahre, die ich bei McKinsey gearbeitet habe. Da bin ich direkt nach dem Abschluss meines Studiums hingegangen und bin da ja dann auch 12 Jahre geblieben und habe ja direkt im Anschluss an McKinsey Uya gegründet und da war ich ja auch 6 Jahre operativ aktiv. So. das ist mein bisheriger beruflicher Werdegang. Und die sind natürlich wahnsinnig unterschiedlich. Das eine ist ein eher Corporate-Setting, wahnsinnig professionell, durchoptimiert, bis ins i-Tüpfelchen. Man kriegt da eine fantastische Ausbildung und hat mir anscheinend sehr viel Spaß gemacht, sonst wäre ich da nicht 12 Jahre geblieben, was ja außergewöhnlich lang ist. Und natürlich so ein Startup gründen, ein eigenes, ist natürlich in vielen Bereichen das krasse Gegenteil. Komplett chaotisch, keine Strukturen, nichts, was du nicht selber kreierst, besteht. Ja, weder vom Produkt noch von der Website, über Prozesse, was auch immer. Und daher sind die natürlich beide sehr unterschiedlich prägend. Ich bin mir sehr sicher, dass es Ouya nicht ohne McKinsey gäbe. Ja, ich hatte niemals Ouya aus dem Studium heraus gegründet. Sehr viel der Management-Skills, die ich habe, des Selbstbewusstseins, der Professionalität und einfach der Business-Kenntnisse kommen halt aus meiner Zeit als Beraterin. Ja, auch sehr viel gelernt über meine eigenen Stärken und habe da einfach auch wahnsinnig viel Ausbildung bekommen. Aber natürlich mich jetzt als unternehmerische Persönlichkeit, das ist natürlich komplett Ouya. Ja, weil da habe ich ja wiederum losgelöst von bestehenden Strukturen, die es gibt in so Corporates, die ja wahnsinnig gut darin sind, einen super gut vorzubereiten auf das, was man da machen muss. Ist natürlich dann, sobald man draußen ist, ist man vogelfrei und kann vielleicht auch ein bisschen mehr zu dem werden, der man wirklich ist. Oder die man wirklich ist. Und ich zum Beispiel hätte mir im Leben nie gedacht, dass ich jetzt die geborene CEO bin. Ja. Und hätte auch nach McKinsey nicht gesagt, dass ich die geborene CEO bin. Da war es einfach nur so, okay, wenn wir eine Firma gründen, dann müssen wir ja leiten irgendwie. Und habe dann aber in der Arbeit an Ouya so viele Sachen gesehen, wo ich gesehen habe, Mensch, eigentlich passt das richtig gut zu dir, diese Rolle, ja. Das ist eine super Rolle für dich und bin dann gerne reingetreten in diese Rolle und bin auch gerne dann auch in die Öffentlichkeit mehr getreten in dieser Rolle, ja, um eben diese Sichtbarkeit von weiblichen CEOs und Gründerinnen zu erhöhen. Und genau den Teil von mir hätte ich ja niemals ohne Ouya entdeckt. Somit sind da natürlich beide wichtige Stationen.
Wie kam die Idee zur Gründung von Ouya und hattest du schon immer vor, selbstständig zu werden? Hattest du vielleicht auch Vorbilder in der Familie oder im engeren Umfeld?
Nee, ganz im Gegenteil. Ich komme aus einem Beamtenhaushalt. Also mein Papa hat als Lehrer gearbeitet, meine Mama war Hausfrau. Wir hatten kein unternehmerisches Umfeld. Überhaupt nicht. Ja, keine Freunde, meine Eltern waren unternehmerisch aktiv. Wir hatten niemanden in unserem Umfeld, mit dem ich regelmäßig Kontakt gehabt hätte, der Unternehmer oder Unternehmerin war. So, also das war für mich überhaupt keine Option, das zu werden. Und ich habe dann auch zum Beispiel mich zu meinem BWL-Studium nur entschlossen, weil ich eine Freundin damals besucht habe, die war mit ihrer Familie nach Singapur gezogen und ich habe dann ganz viel gekellnert und mir Geld gesammelt und bin zu ihrer Familie eben nach Singapur geflogen dann in einem halben Jahr vorm Abitur. Und ihr Vater war Manager bei einem größeren deutschen Industrieunternehmen und war da eben in so einer Außenstation in Singapur. Und mit dem habe ich halt über seinen Job geredet. Und da habe ich gedacht, okay, interessant, Mathe finde ich ja gut und so. Das hört sich ja vielleicht ganz interessant an. Vielleicht ist ja BWL was für mich. Ja, da gibt es ja auch noch viele Optionen, mache ich dann. Und das zieht sich eigentlich so weiter, dass ich schon immer Interaktion und Berührungspunkte gebraucht habe mit Sachen, um mir das vorstellen zu können. Ich konnte mir auch immer noch nicht vorstellen, Unternehmerin zu sein nach dem BWL-Studium, weil mir ist da keine Unternehmerin begegnet. Mir sind auch sehr wenige Unternehmen mehr begegnet, aber eine Frau erst recht nicht. So, dann sind mir aber irgendwann Unternehmensberaterinnen begegnet. So, dann bin ich halt Unternehmensberaterin geworden. Und auch da konnte ich mir immer noch nicht vorstellen, Gründerin zu werden. Und das kam wirklich erst dann, als ich nach Berlin gezogen bin und ich in Berlin von so ein paar Gründerinnen gehört habe. So. Und habe dann angefangen, den sozialen Medien zu folgen und habe plötzlich gesehen, wow, da sind ja Frauen. Also logisch gründen Frauen Unternehmen, aber ich hatte mich nie damit beschäftigt und habe angefangen, mich mit diesen Frauen zu beschäftigen und deren Tun und deren Firmen. Damals haben ja zwei ganz tolle Frauen Edition F auch parallel gegründet, ein Online-Magazin, wo es sehr viel geht um Frauen und Karriere und Gründen. Habe das sehr gern gelesen und war absolut fasziniert. Und parallel hatte mein Mann eine Firma gegründet. Über den hatte ich dann also mehr Kontakt zu der Startup-Szene, sage ich jetzt mal. Und dann wuchs in mir so langsam der Gedanke so, ha, das könnte doch was für dich sein. Ja, so unternehmerisch oder in einem Startup oder sowas aktiv zu sein. So, Das kam also sehr, sehr spät. Ja, also weit in meine 30er rein. Überhaupt Der erste Gedanke dazu. So. Und dann habe ich ja meine drei Kinder bekommen und habe dann häufig mit Christine, die mit der ich ja schon sehr lange befreundet bin, die ungefähr zeitgleich mit mir auch ihre Kinder bekommen hat, sehr häufig gesprochen über diesen Struggle zwischen der Vereinbarkeit von Familie und unseren Jobs, weil wir eben diese mini kleinen Babys hatten und unsere Jobs geliebt haben und auch sehr stark uns identifiziert haben mit unserer Arbeit. Und es war aber einfach so ein Struggle, das beides zu ermöglichen. Es schien so, als ob man entscheiden konnte, entweder machst du weiter deinen Job, aber dann wirst du nicht wirklich beteiligt sein am Großdienst deiner Kinder, weil die zeitlichen Erwartungen deines Jobs sind einfach irrsinnig hoch. Oder du drehst da ein bisschen zurück, aber dann geht es auch eher so eine Teilzeitposition und auch dann eigentlich so das Abstellgleis quasi, ja. Und uns fehlte diese Vision, so wo ist denn beides? Ja, ich will doch beides. Warum geht denn jetzt nicht beides? Und dann entstand in mir schon diese Idee, was ist, wenn ich es mir selber baue? Also wenn die Wirtschaft mir diesen Job nicht bietet, der beides kann, dann muss ich mir vielleicht den bauen. So. Und ich hatte aber keine konkrete Idee und ich hatte auch wirklich keine Ahnung, wie ich das angehen sollte. Also aber es war ein fruchtbarer Boden, sage ich mal, gelegt in meinem Gehirn. Und das war während der Elternzeit mit meinem dritten Kind, war ich bei einem Abendessen mit mehreren Freundinnen und da berichtete eine Bekannte von mir über Periodenunterwäsche, die sie in den USA gesehen hatte. Und ich fand das jetzt erstmal als Anwenderin interessant, weil ich hatte mich nie bewusst mit Periodenprodukten beschäftigt. Ich war eine sehr passive Konsumentin und habe dann auf dem Weg nach Hause gedacht, ach cool, das bestelle ich mir mal, das will ich mal ausprobieren und habe dann eben gemerkt, dass man das in Deutschland nicht bekommen kann. Es gab einfach kein Angebot zu der Zeit und habe auf dem Weg nach Hause beschlossen, dass ich das mache. Und war dann am nächsten Morgen auch mit zwei anderen Mamas spazieren mit unseren Kids im Park und habe dann zu den beiden gesagt, ich habe mir übrigens überlegt, ich glaube, ich mache so eine Firma mit so Periodenunterwäsche. Das habe ich gestern habe ich mir gestern überlegt. Und dann ging das los.
Und Christine war von Anfang an dann auch mit deiner Idee mit einverstanden oder wie hast du sie als Co-Gründerin dann auch mit an Bord geholt?
Ja, lange lief das ja erstmal über mich alleine sozusagen. Sie war ja damals bei Zalando und sehr happy mit ihrem inhaltlichen Job. So, aber es koinzidierte genau zu dieser Zeit mit einem Burnout, den sie dann bekommen hat. Darüber spricht sie auch so öffentlich, daher kann ich das hier erwähnen, dass sie eben einfach eben diese Zerrissenheit zwischen Kids und dem anspruchsvollen Job das Gefühl hatte, dem nicht gerecht werden zu können. Und daher wusste ich, dass sie vielleicht gerade offen wäre, sowas Neues anzudenken und habe aber parallel erstmal selber angefangen, den Businessplan dazu zu schreiben so und gar nicht mit ihr drüber geredet. Okay. So, und habe selber den Businessplan geschrieben und habe ihr den dann irgendwann geschickt und habe gesagt, hier, guck mal, das ist ein Businessplan, das ist eine Sache, an der ich arbeite, hast du da vielleicht Lust mitzumachen? So. Ja, und hatte sie zum Glück dann.
Sehr gut. Dann ging ja alles so seinen Weg. Bisher hat sich das alles auch sehr smooth angehört. Also so externe Impulse einsammeln. Dein Gedankengut hat es dann irgendwie so ein bisschen weitergesponnen. Du hast die Idee dann ja auch zu Papier gebracht. Gab es denn auch Herausforderungen? Also eigentlich würde ich sagen, sicherlich. Wie sind sie dir dann aber über den Weg gekommen und wie hast du sie überwunden?
Ja, auch diese Frage ist so ähnlich wie die Frage zu dem Thema Mut. Ist eine Frage, die ich regelmäßig gestellt bekomme und die ich auch immer sehr schwer zu beantworten finde, weil mein Gehirn da anders funktioniert. Also wir hatten sicherlich zig Herausforderungen, ja, also von der Produktentwicklung über, was weiß ich, administrative Themen oder so weiter. Ich weiß, also wahrscheinlich. So, aber so wird das nicht in meinem Kopf verbucht. Sondern das ist halt eine Herausforderung, die wir gemeistert haben und die dann meistens dazu geführt hat, dass das Ding besser geworden ist, als es eigentlich hätte sein sollen. Ja, es war eher ein Wegweiser oder ein Wink mit dem Zaunfall zu einer Sache, die eigentlich besser ist für mich. So.
Okay.
Und daher fällt mir das schwer, das so zu kategorisieren. Aber wie gesagt, wir haben ja einfach aus einer sehr privilegierten Situation gegründet. ja, wie gesagt, beide schon mehrere Jahre gute Jobs gehabt, dementsprechend finanzielles Polster gehabt, beide top ausgebildet natürlich, ja, also eigentlich so die Match Made in Heaven, ich als Beraterin aus dem Bereich Apparel, Fashion and Luxury, sie als in einem Konzern, ne, den Einkauf leitend, unter anderem für Frauenunterwäsche. Also einfach wirklich die perfekte Kombi für dieses Thema. Und daher hatten wir einfach sehr viel Munition, um da gut reinzugehen.
Okay, dann hat sich meine Anschlussfrage eigentlich auch schon erledigt. Welche Denkweise hat dir geholfen, erfolgreich zu sein? Und ich würde sagen, dass aus dem, was ich bisher von dir kennengelernt habe, es keine großen Struggles gibt und Herausforderungen, sondern du vieles als Chance siehst und dann ja auch wieder als Optimierungspotenzial, oder?
Ja, absolut. Also es ist genau diese Mischung aus auf der einen Seite nicht zufrieden sein mit dem Status quo, aber auf der anderen Seite es nicht so schlimm finden, sondern das eher als so, okay, das ist jetzt die Base und da geht's weiter nach vorne, genau.
Okay, hast du praktische Tools, Tipps, vielleicht auch Apps oder Methoden, die dir im Alltag helfen, dich zu strukturieren, zu organisieren oder, wie du auch schon gesagt hast, dich selbst zu reflektieren?
Also da ist, glaube ich, gerade bei mir viel im Umbruch, weil ich ja aus einer sehr intensiven operativen Rolle bei Ouya als CEO jetzt rausgegangen bin und ja jetzt sozusagen in meiner neuen Lebensphase bin, ja, wo es keinen operativen 9-to-5-Job gibt. Und da bin ich noch in der Findung, was sind die richtigen Tools, die jetzt mich begleiten. Ich merke zum Beispiel auf der einen Seite, dass ich sehr viel mehr meine Tage wieder auf Papier strukturiere, was ich jetzt jahrelang nicht gemacht habe. Also die letzten 3-4 Jahre war mein Leben komplett geleitet durch meinen Kalender. Ich bin morgens aufgestanden und ich wusste, okay, ab 8.30 Uhr steht in jeder halben Stunde steht, was jetzt passiert bis heute Abend. Mhm. So. Und es hat mich geleitet durch den Tag. Und das ist jetzt nicht mehr so. Ja, also ich kann mir da jetzt so Buckets reintun, aber das sind deutlich weniger natürlich Termine mit dem Team halt nicht mehr. Und das verändert dann natürlich die Art und Weise, wie man arbeitet. Ich habe dann zuerst gedacht, okay, ich arbeite dann trotzdem weiter mit dem Kalenderstrukturierungstool, aber das ergibt sich für mich jetzt nicht so als praktikabel, ehrlich gesagt, weil ich einfach deutlich längere Phasen habe, wo ich mich einfach einzelnen Themen widmen kann. Und da brauche ich keinen Kalender, um das zu strukturieren. So. Und daher kann ich die Frage gar nicht so gut beantworten gerade, weil ich da gerade selber am Entdecken bin, was die neuen Sachen sind, die hilfreich sein werden.
Okay, dann vielleicht einen Schritt zurück oder zu der Frage, was dich dazu bewogen hat, aus der Operativen bei Ouya rauszugehen und du jetzt in einem komplett neuen Setting bist.
Ja, also ich glaube, die Haupttreiber waren ehrlicherweise private Gründe. Ja, es gibt einfach private Themen bei mir, denen ich mehr Zeit widmen möchte. Und ich weiß, dass ich die nicht bedingungslos gehabt hätte, wenn ich weiter als CEO gewesen wäre. Natürlich nicht, weil das einfach eine wahnsinnig große Verantwortung ist. Und dementsprechend musste ich sozusagen aus der Rolle raus, um mich bedingungslos diesen Themen widmen zu können. Und okay. Das ist der Hauptgrund. Aber auf der anderen Seite finde ich auch, dass die Firma in einer Lebensphase ist, die auch dafür geeignet war. Ja, also es gab sicherlich Phasen, wo das schwieriger gewesen wäre, für die Firma sowas zu verkraften. Aber gerade Molly, die ja jetzt unsere CMO ist, das ist eine Mitarbeiterin, mit der arbeite ich schon seit 5 Jahren zusammen. Ich habe sie damals als Junior Performance Managerin eingestellt und habe sie einfach über die Jahre hinweg entwickelt und weiß jetzt einfach, sie ist an einem Punkt, wo das geht. Ja, also da ist fielen jetzt viele Sachen zusammen, wo ich auch wusste, jetzt kann ich auch, ne, jetzt kann ich auch gehen, das ist in Ordnung, die Firma kann das ohne mich rocken, ja. Und ich habe immer zu dem Team gesagt, mein Ziel zumindest jetzt des letzten Jahres war auf jeden Fall, mich selber obsolet zu machen, dass am Ende keiner merkt, wenn ich nicht mehr da bin. Ja, das war mein Ziel im letzten Jahr. Und das habe ich glaube nicht, also klar, irgendwas fehlt immer, aber ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt.
Ist ja auch ein schönes Gefühl wahrscheinlich, wenn so ein Baby dann auf einmal so weit ist, auch ohne dich weiterlaufen zu können.
Ja, total.
Jetzt hast du ja trotzdem noch was zu tun, würde ich sagen. Also bist ja auch Podcast-Host, Longevity, bist Mitglied im Startup-Verband, bist Speakerin, hast jetzt auch noch ein Buch geschrieben und vor allem habe ich jetzt so ein bisschen das Gefühl gehabt, Longevity ist gerade auch ein großes Fokusthema. Mhm. Hat es damit zu tun, dass sich deine Prioritäten verändert haben und dass da auch deine beiden beruflichen Stationen das so ein bisschen mit einhergebracht haben, dass jetzt mehr Fokus auf Gesundheit, Langlebigkeit und ja, dem Mental Wellbeing gewidmet ist?
Also es ist sicherlich so, dass die berufliche Beschäftigung mit Longevity stammt aus einer privaten Beschäftigung damit. Also das ist ja, das stimmt ja, ne? Und die hat aber wirklich vor vielen Jahren angefangen. Ja, also die hat irgendwann 2020, würde ich sagen, angefangen, dass ich mich angefangen habe, intensiver mit Gesundheit und mit Longevity zu beschäftigen. So. Und mir ist einfach irgendwann bewusst geworden, dass dieses Thema, was mich selber sozusagen mein privat größtes Hobby wurde, so kann man sagen, für sehr viele andere Menschen auch interessant ist. Dass Menschen das interessant finden zu hören, was ist das eigentlich genau, was du da machst und warum ist das so und so weiter und so fort. Und das war eher so ein Pull. Ja, es gab halt einen deutlichen Pull eben, den ich verspürt habe, den Christine auch verspürt hat und wo wir gesagt haben, okay, anscheinend ist da irgendwas, dann lass uns da mal rein, ja, und da was machen. Und da gibt's ja auch wahnsinnig großes Interesse. Und ich glaube, das ist schon was, es gibt ein paar Sachen, die Uya und den Lifestyle of Longevity vereinen. Und das eine ist einfach dieser Zeitpunkt, ja, also als wir Uya gegründet haben, waren wir wirklich, ja, so mitten in der vierten Welle des Feminismus. Wir waren am Anfang von einem Aufrütteln, einer Revolutionierung des Periodenmarktes, der wirklich ja so eingestaubt war. Da war ja einfach Jahrzehnte nichts passiert. Und wir waren einfach zur richtigen Zeit da, ja, und haben uns mit dem richtigen Thema beschäftigt. So. Und ich glaube, das ist jetzt bei dem Lifestyle of Longevity auch so. Ja, jetzt ist gerade die Geburtszeit von Longevity und wir sind schon da und wir kennen uns damit aus und wir beschäftigen uns damit und wir reiten jetzt wieder diese Welle, die es einfach an Interesse gibt zu einem Thema, das relativ neu ist. So, das eint die beiden. Und das andere ist eben, dass es verbunden ist mit einer Sache, die uns ja einfach im Rahmen von Impact sehr interessiert, dass wir uns einfach unserem beruflichen Leben für Frauen einfach dauerhaft einsetzen. Ja, also Female Empowerment ist ein Leidenschaftsthema, ein Passionsthema von uns. Das war bei mir damals, bei McKinsey schon so, dass ich da wahnsinnig viel gemacht habe. Das war bei Christine, bei Zalando so. Das war bei Uya natürlich so. Und es ist jetzt eben im Lifestyle Longevity auch so. Ja, es geht einfach darum, Frauen zu unterstützen, möglichst gleichberechtigt, frei, selbstbewusst, stark ihren Alltag und ihr Leben zu rocken. So. Und das vereinbart die beiden. Und es ist schön, dass das sozusagen jetzt in dieser anderen Sphäre jetzt weiterhin so ein verbindendes Element ist.
Okay, dann knüpfen wir da direkt an. Also einerseits Podcast hören, Buch lesen, um genau diese Tipps für mehr Selbstbestimmtheit mitzunehmen. Aber vielleicht auch nochmal mit Blick auf die Karriere, was würdest du gerne unseren Zuhörerinnen, vielleicht auch gerade noch Jüngeren, mit auf den Weg geben?
Also ich habe ja sehr viele Jahre Raubbau an meinem Körper betrieben, auch wegen meiner Karriere, ne? Also wegen meiner Arbeit und den Kindern. Ich habe für beide Themen so eine Leidenschaft. Das war jetzt gar nicht so, dass irgendjemand mir verboten hätte, irgendwas zu tun. Aber ich war einfach so beschäftigt mit den beiden, dass für mich selber kein Platz mehr war. Es war kein Raum und keine Zeit da. Und bei mir hat es einfach gedauert oder hat einfach so eine gewisse gesundheitliche Krise gebraucht, dass ich gemerkt habe, okay, komm, du musst das jetzt mal zur Priorität machen, du musst dich drum kümmern. Und ich wünsche, dass es einfach viele Frauen schaffen, das vor diesem Punkt zur Priorität zu machen. Ja, und einfach gar nicht erst ein gesundheitliches Problem haben, mit dem sie sich beschäftigen müssen. Weil manche, und in meinem Fall war das zum Glück so, sind ja reversibel, aber andere halt nicht. So. Und da wäre es besser, wenn wir es früher machen. Und ganz ehrlich, wenn ich damals gewusst hätte, wie viel mehr Energie, wie viel mehr Kraft, wie viel mehr Stärke ich haben würde, wenn ich diesen Lifestyle schon früher angenommen hätte, ich hätte es ja früher gemacht. Ja, aber die Vorstellung ist einfach erstmal gegen mir jedenfalls so, und ich höre das immer wieder, dass sozusagen Zeit für sich selbst, so wo soll die denn herkommen? Ne? Also es ist alle schon zu viel, wo soll denn jetzt auch die Zeit dafür herkommen? Und da sich zu trauen, wirklich frühzeitig einfach so diese kleinen Sachen zu probieren, kleine Schritte zu gehen, Mikropausen zu machen, Mikrosporteinheiten zu machen, ja, kleine Routinen zu etablieren, die dann Schritt für Schritt dann aber insgesamt ganz viel Unterschied machen. Ja, und das ist, hoffe ich, dass unsere Arbeit dazu beiträgt, dass es vielen Frauen ja erstmal früher gelingt, als es uns gelungen ist, und dass sie es wirklich schafft, das nachhaltig in ihr Leben einzubauen und nicht dieses typische, ja, kurze Phasen, diese Diäten, ne, dass man so kurzzeitig irgendwas macht, sondern dass sie wirklich fundamental nachhaltig Veränderungen an ihrem Leben vornehmen können, die ihnen zu deutlich mehr Energie verhelfen.
Ich glaube, das hat auch viel mit Mindset zu tun. Also, dass man vielleicht denkt, naja, eine Mikropause, was bringt die jetzt schon? Oder 5 Minuten Sport, wäre schon besser, wenn ich 30 machen. Oder ja, zwischen Kind, Haushalt, Beruf, den will ich ja auch noch voranbringen, Karriere machen. Wo ist denn da noch Zeit für mich selbst? Was sagst du, ist dann wirklich der Hebel gewesen zu sagen, ja, das hat irgendwie alles Priorität für mich, aber ich bin die Wichtigste?
Naja, es ist ja wie dieses Bild vom Flugzeug, ne? Wenn die Masken runterkommen, du legst halt erst deine eigene an und dann die der anderen. Also es ist niemandem geholfen, wenn man die scheinbar beste Mama der Welt ist, aber zusammenklappt oder mit 60 Jahren Herzattacke kriegt. Ja, das ist einfach niemandem geholfen. Ja, da hat niemand was von. Es ist keinem Job geholfen, wenn ich irgendwie da ein Rückenleiden kriege, weil ich einfach dauerhaft nächtelang, viel zu lang rumsitze an dem Rechner. Da hat niemand was von. Das ist eine Selbstaufgabe für etwas, was am Ende netto nichts bringt. Ja. Und ich meine, es gibt natürlich immer diese tollen Sprüche, dass irgendwie im Sterbebett sagt niemand so, oh, hätte ich bloß noch mehr an dieser einen Präsentation gearbeitet, die so wahnsinnig wichtig war. nee, es ist einfach so, die Zeit mit den Menschen, die Zeit mit sich selbst. Und das Fundament dafür ist, dass es einem gut geht. So, und dass einem körperlich gut geht, dass einem geistig gut geht. Und was ich an Longevity so schön finde, ist, dass es dem Ganzen einfach einen größeren Rahmen gibt. Ja, es geht nicht um den Beachbody oder ne, um irgendwas anderes. Es ist einfach, es geht um dein Leben. Ja, es geht um dein Leben und auch nicht um das nächste Jahr deines Lebens, sondern es geht um die nächsten Jahrzehnte deines Lebens. Und mir hat das total geholfen, einfach dieses größere Konzept zu sehen, weil es hat dem Ganzen auch mehr Purpose gegeben, mehr Sinn. Es war so ein, es hat das alles aufgeladen mit dem, ja, warum? Ja, und wofür? Und das ist eben genau nicht dafür, dass ich einfach irgendwie in die kleine Größe kleiner passe. Nein, es geht darum, dass ich stark bin fürs Alter, dass ich meine Einkäufe selber tragen kann, dass ich eine aktive Omi sein kann, dass ich meine Kinder super lange begleiten kann, dass ich mit meinem Mann die Welt entdecken kann, bis wir ganz grau sind, dass ich mit Christine mit 100 in einem Haus an See irgendwie sitze und aufs Meer gucke und weiß, dass wir uns um uns selbst kümmern könnten und so. Ja, es sind einfach, es tut das alles in einen deutlich größeren Rahmen und gibt dem Ganzen eher so ein North Star, so zum gewissen Grad, ja. Das ist nicht mehr einfach nur so ein, ach, mal was ausprobieren, weil 5 Kilo runter müssen. Ja, das ist es nicht. Es geht um nachhaltige Veränderungen und daher auch um kleine Veränderungen. Kleine Veränderungen, die zu dir passen. Ja, die zu finden, die dir Spaß machen, die du lecker findest, die dir nicht schwer fallen, die dir ganz viel Energie geben. Und das sind bei dir jetzt andere, zum Beispiel erst bei mir und bei Christine sind es wiederum auch andere, weil wir alle ganz unterschiedliche Leute sind, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. So, aber diese kleinen Sachen zu finden, die so perfekt sind, dass sich das Leben gar nicht anstrengend und schwierig und voller Verzicht anfühlt, sondern satt und voll und mit Energie und Freude und mit Perspektive anfühlt, ja. Das ist das Ziel.
Ein schönes Abschlusswort eigentlich schon. Nur eine letzte Frage, gerade dieses Perspektive und North Star und Wissen, wofür man das macht. Hast du da einen Tipp, wie man diesen Sinn für sich findet? Weil ich glaube, viele strugglen vielleicht auch damit, sich selbst erstmal so gut kennenzulernen, zu reflektieren und dann auch für sich so einen Purpose zu identifizieren. Wie hast du das für dich gefunden?
Also ich finde ja, dass Purpose wahnsinnig überladen ist, ja, also in unserer Gesellschaft. Wir haben ja das Gefühl, alles muss einen Purpose haben, ja, jeder Job muss einen Purpose haben, alles, was man tut, irgendwie, es muss total aufgeladen sein mit Bedeutung, so. Und das stimmt nicht, ja, also, aber was du schon brauchst, ist in deinem Leben einen Purpose haben. Ja, und bei manchen Leuten ist es vielleicht der Job oder irgendwas, was du im Job bewirkst. Bei anderen kann es ein Verein sein, bei anderen ist es die Kinder, der Hund, die Gemeinde, bei irgendwem anders. Ja, es ist total unterschiedlich, wo Menschen ihren Purpose finden. Natürlich musst du trotzdem arbeiten und trotzdem, ne, also wir haben ja diese verschiedenen Sachen, die Aufgaben sind, die wir im Leben wahrnehmen müssen. Aber nicht alles ist unser Purpose. Aber die Frage ist, was ist das, wo ich das Gefühl habe, da trage ich bei zu etwas, was größer ist als ich selber, was mir Spaß macht und idealerweise irgendwie in Gemeinschaft. weil Gemeinschaft ist auch sehr wichtig für Langlebigkeit und für Zufriedenheit, dass man sich eben in Communities bewegt, ne? Also irgendwie eine Gruppe von gleichgesinnten Menschen zu einem Thema irgendwie findet. Das gibt dem Ganzen auch deutlich mehr Bedeutung. Also erstmal dieses Loslösen davon, dass alles Purpose haben muss, ja. Vielleicht machst du einfach nur einen Job, um Geld zu verdienen, das ist voll okay, so. Und du kannst nicht gleichzeitig irgendwie alles perfekt machen, das geht halt auch nicht. Du kannst nicht dich perfekt anziehen und die perfekte Mama sein, die jeden Muffin selber backt und jede Gurke als Herz aussticht und aber irgendwie Vorstandsvorständin von irgendetwas sein und, ne, also alles auf einmal mit Perfection und Interior Design auch noch alles super. It's impossible, ja. Such dir die Sachen aus, die für dich wirklich wichtig sind und excelle da und beim Rest guck, dass es einfach auch irgendwie so funktioniert, dass es nicht zusammenbricht, aber dass du weißt, wo das ist. Das als erstes. Dann aber, wie findet man das? Da gibt's ja unterschiedliche Tools, die man machen kann. Es gibt da zum Beispiel Ikigai, das ist ein Prinzip, das besprechen wir in unserem Buch, kann man sich mal angucken, die einfach ein bisschen strukturiert helfen, einem durch das Stellen gewisser Fragen, ja, zu versuchen, dahin zu kommen, was könnte das bei mir sein, wenn man wirklich das Gefühl hat, ich weiß noch nicht, was bei mir ist. Da gibt es Anleitungen dazu, wo sich andere Menschen deutlich besser auskennen als ich, dem man befolgen kann, um das zu machen. Aber es ist auch wieder, ne, wieder zurück an unser Thema am Anfang der Reflexion, ja. Also sich regelmäßig eben die Zeit zu nehmen, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen und da gerne auch Strukturen von anderen Menschen zu benutzen, die sich damit über Jahrzehnte beschäftigt haben, wie das am besten geht. Und wir haben zum Beispiel im Podcast, haben wir eine Folge aufgenommen, da geht es um Jahresrückblicke. So, das kann man sich vielleicht mal angucken. Da sind viele Tipps drin zum ganzen Thema Reflexion. Da geht es um Jahr, aber es kann man natürlich auch theoretisch für einen vergangenen Monat machen oder so. Und eine andere Folge, die wir gemacht haben, zu formulieren von Vorsätzen. Also wenn es ein bisschen darum geht, nach vorne zu gucken, die kann man sich gerne mal rauskramen, wenn man Lust hat auf ein paar konkrete Tipps von uns dazu, wie sowas geht.
Cool. Vielen, vielen Dank. Ich habe viel mitgenommen. Danke für den Einblick in deine Welt und auch deinen bisherigen Weg und natürlich auch das, was du noch so vorhast, glaube ich, wird auch spannend. Also wir verfolgen das sehr, sehr gerne und ich hoffe, die eine oder andere Zuhörerin hat auch was für sich mitgenommen und gerade was so das Thema Mindset angeht, glaube ich, ist da viel von dir abzuschauen, so ein bisschen mehr, ja, einfach nach vorne zu schauen. Es gibt nicht immer nur Probleme und Herausforderungen. Es ist für etwas gut und dann können wir das auch alle schaffen. Ja. Vielen Dank, Kathi. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, schön. Vielen Dank.